Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfachmacher. Und ja, jetzt habe ich wieder so einen Einfachmacher bei mir, den ich schon recht lange kenne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich heute noch neue Seiten aufzeigen. Da ist nämlich der Christoph Weiland hier, frisch gewählter Stadtverbandsvorsitzender der CDU, langjähriger Freund und Weggefährte. Christoph, magst du mal starten und erzählen so von ganz klein? Du bist waschechter Lüdenscheider, ne?
Waschechter Lüdenscheider, obwohl in Siegen geboren.
Was?
Warum auch immer, keiner weiß das so wirklich genau. Nein, ich bin in Lüdenscheid immer an derselben Adresse gemeldet gewesen, bin dort groß geworden und wohne dort bis heute, auch wenn sich das Haus verändert hat, die Personen da drin sich verändert haben. Ich bin immer da geblieben.
Am Weberg ist das, ne?
Am Weberg,
jawohl. So viel darf verraten werden, genau. So, deine Eltern waren auch keine Unbekannten, das habe ich aber auch erst später mitgekriegt, ne? Dass, obwohl deine Mutter habe ich kennengelernt, da war sie noch rasende Reporterin, ne?
Ja. Wir können auch bei meinen Großeltern anfangen. Also Bau- und Möbelschreinerei Herziger an der Verdolastraße ist für viele Ältere gerade noch ein Begriff. Okay. Habe ich jetzt noch ein paar getroffen. Mhm. Und ja, meine Großmutter war Meisterin des Hutmacherhandwerks oder damals Putzmacherin, hat gleichermaßen mit meinem Großvater die Meisterschule absolviert, der Schreiner war. Und die haben sich ihre Selbstständigkeit aufgebaut mit allen Ehrungen und Wirrungen rund um den Krieg. Und von daher, mein Vater, Schuldirektor, stellvertretender Schuldirektor am Zeppelin-Gymnasium gewesen bis zu seinem Tod 1984. Und meine Mutter kennen eigentlich alle aus ihrer Tätigkeit als rasende Reporterin.
Genau, da kenne ich sie auch, ja. Dein Vater ist schon recht früh verstorben. Das war wahrscheinlich ein brutaler Einschnitt auch in der Familie, oder?
Natürlich ist das so. Vor allen Dingen 80er Jahre, da gab es so Themen wie Trauerbewältigung, also zumindest für mich gefühlt noch nicht wirklich. Und dann guckt man, was man macht, zumal die Mutter ja dann wirklich alleinerziehend dasteht. Wir hatten zum Glück wirklich ein sehr gutes Familienumfeld, Mehrgenerationenhaus, so dass ich da aus- und eingegangen bin. Bei den unterschiedlichen Leuten, meiner Tante, meinem Onkel, aber auch meinen Großeltern. Und das war das Familiäre, auf der anderen Seite das Soziale, wo ich schnell eine zweite Heimat im CVJM gefunden habe.
Du hast noch einen Bruder?
Ich habe noch einen Bruder und sogar noch eine ältere Schwester.
Und auch noch eine ältere Schwester.
Die kennt aber kaum jemand.
Und dann bist du dann der Jüngste in der?
Ich bin das Nesthäkchen, ja.
Ah, okay, ja, das erklärt einiges. So, dann bist du beim CVJM gelandet. Das war jetzt die Station, die du benannt hast. Wie alt warst du, als du dort teilgenommen hast?
Also bin ich eigentlich schon immer durchgewandert. So als Vierjähriger kann ich mich an meine erste Freizeit erinnern. Dann so klassisch Spielschar, Jungschar. Die Kindergruppen mitgemacht und dann irgendwann in die Mitarbeit eingestiegen. Und bis heute sage ich, 80% von dem, was ich bin und von meinen Qualifikationen, also frei vor Leuten reden, Dinge vorbereiten, zu planen, das habe ich im CVJM gelernt. Ganz, ganz viele Sachen.
Jetzt muss man vielleicht dem geneigten Zuhörer noch mal erklären, was das überhaupt ist. Also christlicher Verein junger Menschen ist es doch, ne? Die Übersetzung. Was machen die?
Also es ist weltweit die größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation in, ich weiß nicht wie viele, 100 Ländern und deutschlandweit auch vertreten, fast in jedem Ort. Unterschiedlich strukturiert. Ich würde es so zusammenfassen, es gibt eine Jugendverbandsarbeit, also mit Kinder- und Jugendgruppen. Es gibt häufig Freizeitangebote, jetzt in Lüdenscheid der CVJM Ferienjoker für viele im Begriff. Und es gibt Aktionen, eine offene Arbeit in Lüdenscheid an der Mathildenstraße. Im Ordis wäre schön, wenn es nicht abgebrannt wäre, oder am Dickenberg. Und das sind so die Arbeitsbereiche, die der CVJM innehat. Aber ganz viel Ehrenamt getrieben, also 1-2% aller CVJM-Mitarbeiter werden dafür bezahlt und kriegen Geld dafür. Der Rest ist ehrenamtlich tätig.
Bedeutet aber, ein christlicher Verein junger Menschen, es hat was mit Glauben zu tun.
Ja.
Das ist heute ja nicht mehr so modern. Kann man so sagen, oder?
Ja, für einige nicht, für mich schon. Ich finde immer, es ist eine Frage der Motivation und es kommt aus mir raus. Und gerade der Glauben gibt mir persönlich großen Halt, auch einen klaren Kompass. Ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie rausgeht und die Leute missioniert, egal ob sie wollen oder nicht. Aber finde es halt wichtig, weil vieles von dem, was wir auch haben, auch so ein Grundgesetz ist auf christlichen Werten geschaffen worden. Und das zu verstehen und zu durchdringen, finde ich sehr wichtig. Und deswegen lebe ich für mich aus dem Glauben heraus und versuche auch viele Dinge in meinem Alltag aus dem Glauben heraus umzusetzen. Auch das habe ich im CVM gelernt.
Du hast 2 Jungs mittlerweile, bist verheiratet. Die Frau kenne ich.
Ja, mittlerweile ist gut. Der 2. wird dieses Jahr 18.
Stimmt, da war ja was. Genau, die Tanja kenne ich. Eine tolle, unglaublich energiegeladene Frau, mit der du jetzt wie lange schon verheiratet bist? Also jetzt, das ist jetzt die Frage, die Tanja hat.
Also die 20 Jahre haben wir letztes Jahr voll gemacht. Dieses Jahr dann 21 Jahre bald.
Guck mal, Tanja hätte fast gesagt, du kannst dich nicht erinnern. Ja, Hammer. Was ist dir wichtig, wenn wir eben über Glauben gesprochen haben, Familie, wie du Familie lebst? Hat das was miteinander zu tun für dich?
Also direkt nicht. Ich würde es gerne im Umweg umschreiben. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit, finde ich, ist ein Thema, was ganz stark bei mir auch glaubensgeprägt ist, was ich sowohl im Privaten, also ich bin da ein sehr konservativer Mensch bezogen auf meine Familie und meine Frau, was sich aber auch im Beruflichen und auch in der Politik widerspiegelt. Also mir geht's nie irgendwie um kurzfristiges Denken und Handeln, mir geht's um Langfristigkeit, mir geht es um Bewahrung der Schöpfung, mir geht es um gleiche Chancen für alle Menschen, auch weltweit. Und ja, das ist so mein großes Lebensthema, in dem ich mich eigentlich immer bewegt habe.
Dein Engagement beim CVJM hat sich ja dann nicht nur darauf beschränkt, dann zum Ferienjoker zu gehen, sondern du hast ja dann selber im Ehrenamt Verantwortung übernommen. Du bist heute ja immer noch Vorsitzender, ne, vom CVJM.
West. Ja, Lüdenscheid West,
genau. West, genau. Mal habe ich das noch richtig in Erinnerung. Warum ist dir das wichtig, da Verantwortung zu übernehmen?
Jetzt könnte ich klassisch sagen, gibt ja keinen anderen.
Was wahrscheinlich auch stimmt.
Das kann und will ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich ist es eine ehrenamtliche Struktur. Das heißt, es muss jemanden geben, der mit seinen Gaben und Fähigkeiten sich da entsprechend für einsetzt. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Arbeitsbereich. Das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden beim Abschluss des Ferienjokers, wo man total viele begeisterte Kinder und Eltern sieht und einfach denkt, so will ich diese Struktur nicht haben, dann habe ich keine 15 Ehrenamtler hier rumrennen, die das Ganze aus freier Motivation und unter Einsatz von eigener Kraft, eigenem Geld und eigenen Nerven realisieren. Und das Ganze am Laufen zu halten, bedarf natürlich der Ressourcen. Klassisch, ich brauche Personal, um es zu organisieren. Ich brauche ein Haus, um es zu organisieren. Ich brauche Geld, um das Ganze zu finanzieren. Und das muss vom Rahmen her in Schuss gehalten werden.
Das ist vielleicht gar nicht so vielen bewusst, deswegen ist es mir auch nochmal deutlich, darauf hinzuweisen. Also du trägst da Verantwortung für Mitarbeiter, ja. Du trägst da Verantwortung auch für Werte, also für so ein Gebäude. Vor allen Dingen auch eine große Verantwortung nachher, wenn dir Kinder ja anvertraut sind in so einer Freizeit, da könnte ja auch irgendwas passieren. Und dafür kriegst du kein Geld.
Nein.
Dafür kriegst du kein Geld. Das ist vielleicht
im
auch.
Im Gegenteil, ich zahle dafür sogar.
Das ist ein ganz schlechtes Geschäft, ne? Ist das heute schwerer, noch Menschen auch zu begeistern, sich auch genauso ehrenamtlich zu engagieren? Gibt es dann Wandel bei Menschen oder ist das noch wie vor 10, 20, 30 Jahren?
Die Motivation, wenn irgendwelche Dinge Zeit, Kraft und Nerven kosten und auch Geld kosten, Kommt natürlich von der anderen Seite. Das ist dann die Dankbarkeit von Kindern, strahlende Kinderaugen. Das ist dann die Dankbarkeit von Eltern, die sagen, boah, wir wüssten gar nicht, was wir in den Ferien ohne diese Form von Betreuung machen sollten. Das sind ehemalige Kinder oder Teilnehmer, die mir nach 20 Jahren begegnen, ich kenne die teilweise gar nicht mehr, die mir dann sagen, hör mal, 2004 waren wir zusammen im Zeltlager, das waren die zwei tollsten Wochen in meinem Leben. Und das sind so, ja, Äußerungen, glaubhaft, von denen zehre ich. Und ja, da macht es einem dann am Ende des Tages sehr, sehr viel Spaß, diese Arbeit auch weiter zu verantworten.
Und schön ist ja, dass du in deinem Beruf ja hoffentlich Geld bekommst, dass du also nicht ganz ohne nach Hause gehen musst. Ich weiß, beruflich hast du studiert und hast ja dann auch mal in einem Unternehmen gearbeitet, das ich gut kenne. Aber bis heute, und darauf will ich eigentlich hinaus, ja Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und hast mit Heizung zu tun. Und das ist ja nur gerade dieser Tage ein sehr aufwühlendes Thema. Magst du darüber was erzählen? Was machst du da?
Ja, es geht um Infrarotheizung. Also ganz spannendes Thema, weil Infrarotheizungen so der Revoluzer unter den Heizungen sind. Das heißt, viele Dinge, die man gelernt hat, wenn man in dem Bereich arbeitet, kann man über Bord werfen, weil diese Wärme ganz anders funktioniert als Strahlungswärme. Dann fängt das schon bei gängigen Berechnungsschemata an, dass sich das doch stark unterscheidet und ja, geht bis hin zu Normen, zulassungstechnischen Fragen. Am Ende des Tages ist es aber egal, wenn man Objekte sieht, die für ein Apfel und ein Ei dessen realisiert worden sind, wie vergleichbare Objekte dann mit viel aufwendigerer Technik drin, weil am Ende des Tages 10 oder 15% der Baukosten sparen, macht gerade heute den Unterschied, auch gerade bezogen auf Themen wie soziales Wohnen zum Beispiel.
Und also da muss ich jetzt nochmal dazwischen, weil damit das auch allen Menschen klar wird, also es geht ja hier jetzt nicht um irgendwie eine industrielle Beheizung oder so, wir sind hier im Bereich von Wohnraum, ne?
Genau.
Also soll zu Hause irgendwo schön mückelig warm werden. Und jetzt hast du die Riesenpalette von Pelletheizung, Gasheizung, Ölheizung, was auch immer. Und dein Unternehmen, wo du jetzt Geschäftsführer bist, die verkaufen eben Infrarotheizung. Und ja, und das war ja sicherlich auch mit dem Heizungsgesetz, was dann noch von Habeck gekommen ist, ja sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, oder?
Sagen wir es mal so. Man merkt halt, wenn Gesetzgebung von außen kommt, dass erstmal alle sich total freuen, allen voran ja die Wärmepumpenbranche.
Stimmt.
Und in der Folge muss gut gemeint nicht unbedingt gut gemacht sein. Und wir erleben jetzt bedingt durch viele Faktoren die Auswirkungen. Das heißt, der gesamte Heizungsmarkt ist im Jahr 2024, erste Quartal, um 46% zurückgegangen. Gegenüber 2024 im ersten Quartal 2025 auch nochmal so ungefähr um Viertel. Mhm. Und das sind letztlich die Auswirkungen von steigenden Baukosten, von ja, steigenden Finanzierungskosten und vom Heizungsgesetz. Die Infrarotheizung hätte jetzt sogar den Vorteil, ein zugelassenes Heizsystem zu sein. Mhm. Jetzt muss man durch komplizierte Schemata durchsteigen, dann kann ich es im Einzelfall fast auch jedem erklären. Aber dieser Dickicht, dieser Dschungel, dieses Fördersystem dahinter hat viele Leute neben den hohen Kosten einfach davon abgehalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn der Förderantrag zum dritten Mal vor die Wand läuft, dann verlieren Bauherren irgendwann die Lust daran, Förderanträge zu stellen. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Ein anderer ist, ich meine, wir sind in der Branche unterwegs. Also ich kenne auch viele, die im Bereich Wärmepumpe ihre Angebote haben, die noch stärker unter den konjunkturellen Auswirkungen leiden, als wir das aktuell tun. Aber es ist ein herausfordernder Markt gerade. Und trotzdem, ich weiß, am Ende des Tunnels ist ein Licht. Und es ist gerade total interessant, auf der einen Seite eine durchwachsene Auftragssituation zu haben, die nicht gut ist, aber auch nicht schlecht ist. auf der anderen Seite aber viele Bauvoranfragen und viele Anfragen zu haben, wo auf einmal wirklich mit Objekten 50 Wohnungen, 100 Wohnungen, Sanatorien, Krankenhäuser, Anfragen im Bereich Infrarotheizung kommen, die es vorher so nie gegeben hat. Und das ist schon für mich der Beweis, viel mehr als ein Indikator, dass sich Leute mit dem Thema beschäftigen und Leute von dem Thema begeistern lassen.
Was bist du so ein Typ, wenn du ein Unternehmen leitest? Bist du mehr der Kaufmann, bist du mehr der Techniker? Liebst du es lieber selber mit hochgekrempelten Ärmeln im Lager mal mit anzupacken? Oder bist du eher derjenige, der dann nächtelang im Büro sitzt? Wie muss ich mir das vorstellen, Christoph?
Och, eigentlich bin ich die eierlegende Wollmilchsau, würde ich sagen. Ich werde nie Diplom-Ingenieur oder Zeichner oder so werden, versuche technisch immer die Dinge zu verstehen, die ich letzten Endes verkaufe. Und für den Rest bin ich mir einfach nicht zu schade. Ich sage immer, ich kann alles, aber nichts richtig. Ich glaube, das drückt es am besten aus. Und wichtig ist einfach zu verstehen, auch die Arbeit von Mitarbeitern zu verstehen. Und das mache ich halt, indem ich versuche, vieles dann auch im Zweifel selber abbilden zu können. Und am Ende des Tages rettet das dann auch so das ein oder andere Geschäft oder ermöglicht, wenn ein Kunde noch freitags nachmittags kommt und man ist zufällig noch da, dass man dann auch ein paar Sachen noch rauskriegt oder zumindest mal ein Angebot erstellt bekommt. Es hat alles halt so seine Vorteile dann.
Ja, und zu all dem, also zur Familie, zum CVJM, zur Arbeit, gesellt sich ja jetzt auch noch die Politik. Und ich hatte es ja am Anfang gesagt, du bist neu gewählter Vorsitzender der CDU Lüdenscheid, also mein Nachfolger, was mich wirklich sehr gefreut hat, weil ich weiß, dass es dann auch in guten Händen liegt. Aber mal ehrlich, ich meine, du könntest dir ja nach so einem Feierabend ja auch mal die Füße hochlegen und ein kleines Kaltgetränk aufmachen und einfach sagen, komm, jetzt habe ich ja eigentlich genug gemacht. Warum hast du denn da jetzt die Politik ausgerechnet noch oben drauf gepackt? Achso, Ratsherr bist du ja auch noch. Das darf man jetzt ja nicht unter den Tisch fallen.
Die Politik habe ich noch mit oben drauf gepackt, eigentlich aus einer ganz profanen Situation. Ich hatte ja kurz erzählt, wo beim CVJM die Herausforderungen liegen. Habe mich dann auch schon immer gewundert, warum unser CVJM neben vielen anderen freien Trägern ein bisschen anders gestellt war als einzelne und nach welchen Kriterien das so funktioniert hat bei der Stadt Lüdenscheid. Und das war eine der beiden Motivationen. Die andere war die Kita-Platzvergabe, warum ich mich für Politik interessiert habe oder mich politisch auseinandergesetzt habe. Und es gab ein sagenhaftes Gespräch mit einem inzwischen ausgeschiedenen Ratsmitglied auf dem Lüdenscheider Sternplatz, der dann irgendwann gesagt hat, eigentlich müsstest du doch in die Politik. Und ich habe gesagt, also das Maximale, wofür ich Zeit und worauf ich auch Lust hätte, wäre sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss. Und den nächsten Tag kriege ich einen Anruf vom Fraktionsvorsitzenden Oliver Fröhling. Du, ich habe gehört das, bin gerade dabei, dass wir die Ausschüsse umbilden. Also wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt mit dabei sein. Und es war eine spontane Entscheidung. Seitdem bin ich in der Politik aktiv und merke, dass es großen Sinn macht, wenn Leute, die Dinge gerne verändern möchten, in die Politik gehen. Wenn Leute, die auch an sich und an andere Ansprüche stellen, in die Politik gehen und sich immer wieder was Besseres vorstellen können, ist, glaube ich, da so ein ganz wichtiger Punkt. Politisch bezogen auf, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir die Dinge entwickeln? Wie soll unsere Stadt vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussehen? Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich viel Erfahrung, die ich jetzt aus dem Beruflichen oder auch aus dem Ehrenamtlichen habe, man ganz gut auch in Politik anwenden kann, wenn es darum geht, Dinge zu hinterfragen oder auch da zu Ideen zu kommen, ganz konkrete Vorschläge zu machen. Gerade im Umweltausschuss sitze ich ja jetzt an der Quelle vieler Dinge, die man sich positiv überlegen kann. Und ich kann mir an vielen Stellen einfach was Besseres vorstellen. Und das ist so ein Punkt, der mich in der Politik motiviert. Und dann aber hinzugehen und zu sagen, das, was ich als Ratsherr vielleicht an Einfluss habe, die Kontakte, die ich habe in der Verwaltung, das kann man ja alles nutzen. Und wenn dann mal jemand eine Frage hat oder bei einem Bauvorhaben nicht weiterkommt, einfach Brücken zu bauen und zu gucken, wie kommt man jetzt dahin, dass das Problem vielleicht nicht linksrum, wie er es wollte, sondern rechtsrum, so wie es der Sachbearbeiter sagt, das ist ein Lösungsweg. Wie kommt man dahin, dass das Problem wirklich gelöst wird? Und das sind so die kleinen, tollen Erfolge, die man vor allen Dingen in der Kommunalpolitik hat, wirklich an ganz, ganz vielen Stellen vermitteln zu können, helfen zu können, Wege zu finden und sei es nur den richtigen Ansprechpartner zu vermitteln. Das macht großen Spaß.
Dabei sagen ja gerade momentan viele Menschen, dass man ja in der Politik nichts bewegen kann. Da kannst du ja nichts machen, da kannst du nichts verändern. Wir waren heute Morgen beim Start der Sanierung der L655, ja, ne? Der die mit den Zahlen, das muss ich noch lernen. Also für diejenigen, die auch nicht wissen, welche Landstraße das ist zwischen dem Rossmatt-Kreisel und dem Autobahnzumringer Mitte. Und das wird jetzt gerade komplett saniert. Also wir haben heute die Bagger losgeschickt, dass es da losgeht. Für 2 Jahre wird diese Straße komplett neu gemacht. Und auch das war zum Beispiel eine Initiative jetzt auf Landesebene, dass die Straßen hier in der Region alle saniert werden, gerade die, die eben durch den Umleitungsverkehr so schwer in Mitleidenschaft gezogen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass auch hier die Menschen in Lüdenscheid sehen, auch in der Umgebung, dass Demokratie funktioniert, dass wir tatsächlich die Dinge wieder auf die Kette kriegen, dass wir auch die Sachen wieder in Ordnung bringen, gerade unsere Infrastruktur. Ist das, ich meine, du hast es gerade gesagt, auch bei kleinen Dingen, ist das was du erlebt hast, dass du eben auch mit Ergebnissen punkten kannst?
Absolut. Ich habe ja gerade geschildert, eine meiner Motivationen, warum ich in die Politik gegangen bin, wenn dann Ende 2023 war es, glaube ich, eine Regelung verabschiedet wird, analog zu der Gesetzgebung des Landes, dass Zuschüsse für freie Träger jährlich dynamisiert werden nach einem
Freie Träger von Kitas, muss man dazu sagen.
Freie Träger von Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ja. Mhm. Dynamisiert werden nach so einem festgelegten Schlüssel, Personalkosten steigen, Energiekosten steigen. Dann ist das eine tolle Regelung, die das Land gemacht hat und die Stadt Lüdenscheid jetzt für ihre Einrichtung adaptiert hat. Und dann ist das gerecht, wenn auf Basis der bestehenden Zuschüsse jeder damit kalkulieren kann, dass er die Mitarbeiter morgen noch bezahlen kann und auch morgen die Gasrechnung noch bezahlen kann. Einfach weil die Zuschüsse nach dem entsprechenden Schlüssel steigen. Das war schon netter Erfolg, der auch viel Argumentation, Sachargumentation geschuldet war. Wir befinden uns ja leider nicht in der Ratsmehrheit, sondern sind Opposition, wobei im Jugendhilfeausschuss ist die Auseinandersetzung viel sachlicher und viel inhaltlicher, weil da ja auch noch mal freie Träger mit am Tisch sitzen. Aber trotzdem war das am Ende des Tages ein politischer Erfolg, weil das ist das Thema, mit dem ich angetreten bin, irgendwann in die Kommunalpolitik. Zweiter Punkt, der mir spontan einfällt, ist der kommunale Ordnungsdienst in Lüdenscheid. Letztlich auch zurückzuführen auf einen Antrag der CDU-Fraktion, wo es durchaus Bedenken in der relevanten Sitzung gab, was so Haushaltsdinge angeht. Wir mussten uns dann auch noch die Gegenfinanzierung dazu einfallen lassen. Und dann war es mehr eine Formalfrage, wie kann man im Hauptausschuss noch Änderungen durchführen, die anderswo in Ratssitzungen final vorm Haushalt noch geklärt werden. Aber am Ende des Tages hat es dann gepasst. Wir haben seitdem ein Konzept für den kommunalen Ordnungsdienst. Wir haben seitdem die Finanzierung für den kommunalen Ordnungsdienst. Und auch da, glaube ich, durch Sachargumente getragen, auch durch die allgemeine Stimmung getragen, dass Leute gesagt haben, nee, es reicht jetzt, was mein subjektives Empfinden angeht. Es reicht jetzt, dass jemand Bananenschalen wegwirft und niemand da ist, der es kontrolliert. Glaube ich, war es gut, dass wir am Ende dann auch gemeinsam zu einer Entscheidung gekommen sind.
Jetzt stehen wir ja kurz vor der Kommunalwahl. Am 14. September wird ein neuer Rat gewählt. Du kandidierst ja auch wieder für den Rat. Und für den Kreis, übrigens zum ersten Mal, ne? Du siehst auch, dass sich mehr andere Parteien tummeln, auch mittlerweile Extreme von rechts und von links. Hast du für dich eine Erklärung, warum solche Parteien an Zustimmung gewinnen?
Ich glaube einfach, dass es innerhalb der politischen Mitte, aber das ist mehr auf Bundesebene, für gravierende Fragen wie Migration oder auch wie das Thema Corona keine Alternativen gegeben hat. Es wurde nicht hinterfragt, sind die Maßnahmen angemessen? Es wurde gemeinschaftlich abgestimmt und durchgezogen. Und unabhängig jetzt davon, ob ich das alles auch richtig gefunden habe oder nicht richtig gefunden habe. Und genauso beim Thema Migration. Auch das ist für alternativlos erklärt worden, dass die Grenzen mehr oder weniger geöffnet worden sind. Und innerhalb des politischen Spektrums der Mitte gab es keine Partei, die Bedenken angemeldet hätte oder da gesagt hätte, das ist nicht in Ordnung. Und von daher glaube ich, dass die Ränder erstarken. Ukraine wäre ein weiteres Beispiel, wo alle Parteien der Mitte übereinstimmen, dass es da natürlich dann entsprechend diese Auswüchse nach rechts und nach links entsprechend gibt. Ich glaube, das ist aus dem Gefühl der Unzufriedenheit heraus. Was das für die Kommunalwahlen bedeutet, muss man abwarten.
Christoph, ich fand, das war ein sehr runder Überblick schon mal so über das, was du so tust. Was wären so deine, sagen wir mal, das wichtigste Thema, wenn du dann gewählt bist im Kreis und im Stadtrat, was du angehen möchtest? Gibt es da sowas, was dich ganz besonders anfixt?
Also im Kreis, glaube ich, ist es wichtig, den etwas ausufernden Haushalt so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aus der Stadt kriege ich mit, wie sich die Kreisumlage zunehmend erhöht hat, was auch die Städte und Kommunen zunehmend vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt, weil da jedes Jahr so 10, 20 Millionen draufzusatteln, geht nur begrenzt. Und da ist es einfach wichtig, auf einer Kreisebene mit dafür zu sorgen, dass die Löcher gestopft werden, die uns Stand heute wirklich viel Geld gekostet haben oder auch zukünftig noch mehr Geld kosten können. Da muss man mit Sicherheit unterscheiden zwischen Investitionen, die dringend notwendig sind, wie ins Klinikum, und damit auch vorübergehend, dann wird so eine Umlage mal irgendwann wieder sinken, oder halt erhöhten Zuschussbedarf. Im Einzelnen kann ich da aber noch gar nicht wirklich so im Detail durchsteigen, aber das ist schon so ein Thema, was mich bewegt, weil ich mich ja auch viel mit Finanzhaushalt auf der Ebene der Stadt Lüdenscheid beschäftigt habe. Für Lüdenscheid sind es eigentlich zwei Themen, die aber unmittelbar mit zusammenhängen. Das eine ist wirklich das Thema Sicherheit und Sauberkeit, wo ich es immens wichtig finde, dass wir uns gerne in unserer Stadt aufhalten und dass die Stadt hell ist, dass es kein Müll rumliegt, dass wir uns auch in einem Umfeld mit Leuten befinden, mit denen wir uns gerne aufhalten wollen, dass es Aufenthaltsmöglichkeiten gibt, dass es mehr Grün gibt, und genau da sind wir. Es ist dann auch wichtig, die Stadt genau danach zu bauen, dass die Menschen gerne dort leben, gerne dort arbeiten und gerne dort ihre Freizeit verbringen. Und da haben wir, ich glaube, 2020 schon noch während der letzten Ratsperiode mal so ein Konzept in Auftrag gegeben. Wir warten bis heute. Und das wäre für mich so ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich strategisch voranzukommen.
Derjenige, der dich dabei unterstützen will, wo kann der dich wählen? Einmal für den Rat, da wo du groß geworden bist, am Wehberg?
Also grundsätzlich überall, wo CDU hintersteht, Kreuz machen. grundsätzlich, und das meine ich auch wirklich, bei unserer Bürgermeisterkandidatin Melita Alt-Sorba, die parteilos ist, auch wenn da CDU hintersteht bei der Wahl, auch ein Kreuz machen.
Christoph, ich drücke dir die Daumen. Meine Unterstützung hast du, dass du da gewählt wirst, sowohl in den Rat als auch in den Kreis. Weiterhin alles Gute bei deinen vielen, vielen Vorhaben.
Ich danke dir.